Und Radio Frei kredenzt euch unterdessen. Das Magazin. Und in Radio Frei wirkt heute Reino beim Kredenzen mit. Wir schreiben den 9. Oktober und wie wir im Verlauf der Sendung sehen werden, ein durchaus ereignisreicher Tag, jedenfalls wenn man in die Vergangenheit schaut. Auf den 9. Oktober der Zukunft können wir nicht schauen, wir können nur raten. Unser Programm ist, abgesehen von diesem Blick in die Vergangenheiten, muss man vielleicht sagen, heute, was die Wortbeiträge anlangt, ein wenig dünner. Dafür gibt's natürlich mehr Musik, denn 2 Stunden wollen ja ihrerseits auch bedient sein. Und die Wortbeiträge beschäftigen sich, wie am Donnerstag eigentlich immer, mit einem Zettelkasten, der mal wieder vorbereitet ist und der sich mit einem Buch beschäftigt, das einen außerordentlich langen Titel trägt. Näheres dazu kommt dann später. Außerdem, wie immer, die Filme der Woche. Heute allerdings nicht live hier im Studio, denn wir werden das Ganze telefonisch abzuwickeln versuchen und ich will mal schauen, ob ich das hier alles so hinkriege. Gestern hat es nicht ganz so gut geklappt, aber Übung macht ja bekanntlich den Meister. Außerdem werfen wir heute einen Blick auf eine Veranstaltung, die außerhalb unseres Sendebereichs stattgefunden hat, aber nicht weniger interessant ist, die sich nämlich mit dem Tattoo Circus in Freiburg im Breisgau beschäftigt. Dazu gibt's einen Beitrag von den Kollegen von Radio Dreieckland. Es gelingt einem ja nicht an jedem Tag, aber an diesem Tag ist es mir wieder gelungen, einen passenden Song rauszusuchen. Der heißt nämlich 9th of October und den hören wir uns jetzt gleich an.
We never had coffee table books or dinner parties. We always had hazy nights and sex, clichés in Paris. Don't disturb on the top floor, getting high by the window. In bed with your eyes locked into mine, how perfect was it? 9th of October, I always remember, no bad things that happened then. Honestly, you never thought you'd fall for me, but somehow you got pulled in. Living so fast, making memories last till our hearts couldn't hold no more. Hear you exploding while I am imploding. Now how do we let this go? We never had. Had tender long goodbyes, packed bags in a hurry. Our last kiss at the bus stop, had I known would have jumped off. And now from the pieces of my heart, I'm so sorry. 9th of October.
past, making memories last till our hearts couldn't hold no more. Hear you exploding while I am imploding. Now how do we let this go?
We never had.
Of October. Ich habe ein bisschen zu schnell runtergezogen. Der Song ist deswegen nicht ganz ausgespielt, das macht aber nichts. 9th of October, I will always remember. Und die Gründe, warum man sich an einen 9. Oktober erinnern kann, sind für jeden von uns natürlich völlig unterschiedliche Gründe. Der eine erinnert sich daran, weil er gerade seine Frau oder vielleicht seinen Freund oder Mann kennengelernt hat. Der andere erinnert sich daran, weil genau das Gegenteil eingetreten ist. Und Dritte erinnern sich daran, weil es irgendwelche besonderen Ereignisse sonst in dieser Welt gegeben hat. Es gab an einem 9. Oktober auch richtig ein wichtiges, für uns jedenfalls in Deutschland wichtiges Ereignis. Und zwar fand am 9. Oktober 1989 die erste richtig große Montagsdemonstration statt. Es wird hier geschätzt 70.000, damals haben einige gesagt 100.000 Teilnehmer und damit die zweite von Massen getragene Protestveranstaltung in der DDR seit 1953 statt. Es kommt nicht, anders als manche Auguren damals befürchtet hatten, zu bewaffneten Gegenmaßnahmen. Und damit kann man sagen, ist die Wende und die friedliche Revolution eingeleitet. Es war natürlich nicht der einzige Schritt dahin, aber ein nicht ganz unwichtiger Schritt. Und deswegen lohnt es sich auch, an den 9. Oktober zu erinnern. Bevor ich auf weitere Erinnerungen an den 9. Oktober komme, werde ich allerdings jetzt für alle, die heute Geburtstag haben, einen besonderen Song spielen, der allen einen glücklichen Geburtstag wünscht. Möge dieser Tag trotz des Wetters, ich bin hierher gekommen, es hat genieselt in unterschiedlicher Intensität und ich habe mich beim Hierherspazieren gefragt, wie ist das eigentlich, wenn man wie ich heute besonders vergnügt und wohlgelaunt aufwacht und dann in einen Nieselregen reingerät, verdirbt einem das die Stimmung? Ich hatte eigentlich bei mir heute eher den gegenteiligen Eindruck. Deswegen war dieses vergnügte und dieses schöne Gefühl besonders ausgeprägt durch den Regen. Bei schönem Wetter wäre ich davon vielleicht abgelenkt worden, wer weiß. Ich habe Stevie Wonder aufgelegt und wir spielen Happy Birthday.
much we love you, and I'm sure you would agree. What could fit more perfectly than to have a world party on the day you came to be? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. I just never understood how a man who died for good could not have a day that would.
Stevie Wonder war das mit einer besonders ausgeprägt langen Hymne an alle Geburtstagskinder heute. Und ich schließe mich, was euch anlangt, natürlich auch gerne noch einmal an. Aber es ist ja auch nicht ganz uninteressant zu wissen, welche anderen berühmten Menschen heute Geburtstag hätten, haben oder gehabt hätten. Denn man sagt ja, dass das Geburtsdatum auch Einfluss auf Eigenschaften hat. Ich bin zwar selber nicht davon überzeugt, dass die Astrologie eine besonders wissenschaftlich geprägte Angelegenheit ist, aber mancher findet das überzeugend. Ich finde das sogar Leute, die, bei denen ich nie gedacht hätte, dass die an sowas glauben oder davon überzeugt sind, dass da was dran ist, dass die das trotzdem tun. Nun ja, auf mich kommt es ja auch nicht so an. Ich fange mal an damit, dass heute der Literaturnobelpreis, wenn ich das richtig in den Nachrichten wahrgenommen habe, verliehen werden wird. Einen Literaturnobelpreisträger bzw. den Geburtstag eines Literaturnobelpreisträgers kann ich euch jetzt heute nicht anbieten. Dafür habe ich drei andere Nobelpreisträger, die heute Geburtstag gehabt hätten. Sie sind alle schon lange tot. Ich erwähne sie zunächst mal im Überblick namentlich, komme dann auf so ein paar Details zurück zu sprechen, weil das ja immer ganz interessant ist. 1852 ist geboren Emil Fischer, ein deutscher Chemiker und Nobelpreisträger, der als Begründer der klassischen organischen Chemie angesehen wird. Und der hat dafür den Nobelpreis in Chemie bekommen. Und dann haben wir noch zwei Physik-Nobelpreisträger. Der erste ist Karl Schwarzschild. Kaum jemandem bekannt, obwohl man dazu sagen muss, dass Fotografen diesen Namen eigentlich kennen müssten. Ich komme gleich drauf zurück. Und der dritte ist Max von Laue. Auf die beiden möchte ich ein bisschen eingehen, klein wenig. Karl Schwarzschild entdeckte 1899 den nach ihm benannten Schwarzschild-Effekt. Und zwar ist der aus der Fotografie entwickelt worden, sondern bei der Beobachtung dessen, was auf fotografisch-chemischem Material passiert, ist der entwickelt worden. Und zwar erreicht man, das leuchtet einem zunächst mal sofort ein, dass dieselbe Schwärzung, also die dunklen Stellen auf einem fotografischen Material, dass die durch ein Produkt von Lichtintensität auf der einen Seite und Dauer der Belichtung andererseits zustande kommen. Der Fotograf kennt das durch Blende auf der einen Seite und Belichtungszeit auf der anderen Seite. Aber Schwarzschild hat festgestellt, dass die Empfindlichkeit einer Fotoschicht bei Belichtungen über einer Sekunde exponentiell abnimmt, dass also die erwartete Schwärzung nicht mit der erreichten Schwärzung übereinstimmt. Die Aufnahmen waren deswegen unterbelichtet, wenn man diesen Schwarzschild-Effekt nicht einberichtet. Und um diesen Effekt auszugleichen, sind Aufnahmen mit längerer Belichtungszeit dann nochmal zusätzlich länger zu belichten. Das weiß heute in den Zeiten der digitalen Fotografie kaum noch jemand. Es ist aber für das Verständnis der Fotografie nicht ganz unerheblich. Karl Schwarzschild war aber nicht nur deswegen bekannt und dafür hat er auch den Nobelpreis gar nicht bekommen, sondern er hat seinen Nobelpreis bekommen, insbesondere wegen seiner Forschungen auf dem Gebiet der Astronomie. Und er gilt als einer der Wegbereiter der modernen Astrophysik. Schwarzschild hat insbesondere über schwarze Löcher, von denen heutzutage ja auch wieder viel geredet wird, gearbeitet und einige Eigenschaften schwarzer Löcher erhielten deswegen seinen Namen. Nämlich, ich erkläre das jetzt nicht weiter, die Schwarzschild-Metrik, die Schwarzschild-Tangerlini-Metrik und der Schwarzschild-Radius. Alles hat irgendwie mit der Größe von schwarzen Löchern zu tun und mit Eigenschaften von schwarzen Löchern. Und dann gibt's das Zentrum, das ein nicht rotierendes, ungeladenes schwarzes Loch hat. Das wird dann schließlich noch Schwarzschild-Singularität genannt, weil es so selten vorkommt. Soweit also zu Karl Schwarzschild, 1873 geboren am 9. Oktober. Und der zweite Physiker, den ich erwähnen möchte, der aber auch noch aus ganz anderen Gründen interessant ist, ist Max von Laue. Seine Entdeckung der Röntgenstrahlinterferenz im Jahre 1912 war ein Meilenstein in der Erforschung des atomaren Aufbaus der Materie. Denn damit war nachgewiesen worden, dass sich Röntgenstrahlung ich muss vielleicht dazu sagen, auch wie eine Welle ausbreitet. Und außerdem konnte aus den Beugungsmustern erstmals auch die Kristallstruktur derjenigen Elemente rückgeschlossen werden, durch die die Röntgenstrahlung durchgeht. Für diese Leistung hat er 1914 den Nobelpreis bekommen. Jeder Nobelpreisträger bekommt nicht nur einen Geldbetrag, sondern auch eine Medaille. Und so auch Max von Laue. Aber diese Medaille gibt es nicht mehr im Original. Als er nämlich während des Zweiten Weltkriegs deutsche Truppen im April 1940 die dänische Hauptstadt Kopenhagen besetzt haben, hat der im Labor von Niels Bohr arbeitende ungarische Chemiker George de Hevesi, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, die goldenen Nobelpreismedaillen der beiden Physiker Max von Laue und James Franck in Königswasser aufgelöst, um sie so dem Zugriff durch die Nazis zu entziehen. Von Laue und Franck waren nämlich Oppositionsangehörige zum Nationalsozialismus, nicht organisatorisch, aber inhaltlich, und hatten ihre Medaillen Niels Bohr anvertraut, um so eine Konfiszierung in Deutschland zu verhindern. Denn die Hitlerregierung hatte verboten, allen Deutschen das Annehmen oder Tragen des Nobelpreises. Und zwar, nachdem Karl von Ossietzky 1935 den Friedensnobelpreis erhalten hatte. Der Friedensnobelpreis, der heute ja wieder in der Diskussion steht, da gibt es einen amerikanischen Präsidenten, der geiert danach. Der geiert deswegen danach, weil einer der von ihm vermutlich meist gehassten Menschen, der Obama, den Friedensnobelpreis seinerseits bekommen hat. Und der jetzige amerikanische Präsident reagiert anders darauf als Hitler. Er verbietet nicht das Annehmen von Nobelpreisen für Amerikaner, sondern er will ihn eben einfach selber haben, um auch in diesem Punkt ganz vorn zu sein. Nach dem Kriegsende übrigens ist diese aufgelöste Nobelmedaille von Max von Laue ist wiederhergestellt worden. Und zwar hat der Chemiker, der das alles aufgelöst hat, hat dieses auf diese Lösung aufbewahrt. Und da ist dann das Gold wieder extrahiert worden. Und er hat es der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften übergeben. Und die hat daraus neue Medaillen hergestellt und sie wieder an von Laue und Franck übergeben. Soweit. So interessant können solche Verläufe sein. Ich habe noch mal einen kleinen Song. Ich habe noch weitere Geburtstage zu nennen. Den einen sollte ich vielleicht gleich anschließend, weil er auch mit dem Nationalsozialismus sehr intensiv zu tun hat. Und zwar ist am 9. Oktober 1881 Viktor Klemperer geboren, ein deutscher Schriftsteller und Literaturwissenschaftler. Zu seiner Bekanntheit über die Fachgrenzen hinaus sind ja vor allen Dingen seine ab 1995 unter dem Titel »Ich will Zeugnis ablegen« bis zum letzten herausgegebenen Tagebücher aus dieser Zeit aus dem Nationalsozialismus aufgezeichnet worden, in denen er akribisch seine Alltagserfahrungen im Zeichen der Ausgrenzung als intellektueller protestantischer Konvertit jüdischer Herkunft aus der deutschen Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus dokumentiert hat. Klemperer kann damit als einer der wichtigsten Chronisten des Lebens eines Überlebenden des Holocaust durch die deutschen Nationalsozialisten gelten. Und wer wissen will, wie das tatsächlich alles stattgefunden hat aus der Sicht eines Betroffenen, der sollte dieses Buch unbedingt lesen. Dann weiß man, was man unbedingt verhindern wollte, als das Grundgesetz in Kraft getreten ist, unter anderem deswegen. Im Jahr 1950 wurde er übrigens als Vertreter des Kulturbundes in die Volkskammer der DDR gewählt. Soweit also zu diesen zeitlichen Zusammenhängen. Und jetzt ist aber wirklich Zeit, um nochmal eine Musik zu machen und in Anklang an das, was wir, wenn ich jetzt meine Maus hier wieder finde, ist es auch ganz gut, in Anklang an das, was wir am 9. Oktober 1989 erlebt haben, habe ich jetzt von Alle Farben Revolution aufgelegt.
Think you've seen it all, you've seen nothing yet. I'ma tear down your walls. You think that it's too late to fall in love. I'ma blow you away. Turn around, we only just skin come alive when you're next to me. You belong by my side. Turn around, we only just started. Turn around, the night is still young. Dance with me, I'll make all your wildest dreams come true. Oh baby, I'll be a revolution. Oh, I can feel your heart. Flash and baby,
Vicious Games ist das von Yellow und den ziehe ich jetzt runter, denn ich habe jetzt in der Leitung Felix vom Filmclub. Hallo Felix.
Hi. Hallo
Heino. Du bist ein bisschen leise.
Ich bin heute leider nicht physisch vor Ort, aber ja.
Naja, aber heutzutage mit dieser vielen Elektronik ist das ja alles selbstverständlich geworden.
Genau, Felix. Na, wir haben gerade Fan-Kino, wir haben die Short-Gruppen da, deswegen machen wir es telefonisch.
Was für Gruppen habt ihr?
Hot-Gruppen, also Schulgruppen, Schulklassen, in den Ferien spielen, die sind bei Herbstferien gerade sind, die sind dann immer bei uns im Kino tagsüber.
Ah ja, also ihr öffnet euch auch, gut, das wussten wir, aber dass es jetzt gerade heute ist, wussten wir natürlich nicht. Ihr öffnet euch auch sehr für Jugendliche und Kindergruppen.
Ja, total. Also wir haben im Jahr 8.000 bis 10.000 Schülerinnen und Schüler irgendwie hier mit verschiedenen Veranstaltungen.
Also so eine Zahl kriegen wir hier im Radio vermutlich nicht zustande, aber wir haben ja eine sehr ausgeprägte Aktivität in diesem Bereich auch hier. Und es, ich finde immer mal wieder, wenn ich hier reinkomme, dass eine Gruppe von Schülern hier sitzt und sich kümmert oder andere Gruppen in anderer Zusammensetzung. Und denen wird dann erzählt, wie Radio geht, weil die sich für Radio interessieren. Und wir sind ja natürlich.
Ich habe nochmal geguckt, es ist die Hälfte davon. Ich habe nur meine Liste geguckt. Nee, halb so viele. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Genau, nicht ganz so viele. Also so 3.000 bis 4.000 haben wir im Jahr als
Schülerinnen und Schüler. Okay, aber wenn man etwas deutlich machen will, dann ist manchmal eine Übertreibung ja auch zulässig.
aber das war jetzt noch ein bisschen. Ja, genau. Ja, aber so stimmt es.
Ne? Okay. Wir kümmern uns jetzt ohne den Trailer um das Kinoprogramm im Kinoclub der dieser Woche, die jetzt heute beginnt und bis zum nächsten Mittwoch geht. Und du willst uns erzählen, was für Filme laufen. Ich habe mal vorher schon so ein bisschen reingelinst. Es gibt mindestens einen Film, der schon mal gelaufen ist, glaube ich.
Sogar zwei die Woche. Ja. Aber es ist wieder ein wie immer sehr bunter Mix zwischen man kommt in den Himmel und muss erstmal in eine deutsche Behörde. Es gibt um einen Whistleblower Drama, Thriller und deutsche Dramen haben wir dabei. Es ist wieder sehr bunt.
Naja, also okay, wir fangen mal an. In die Sonne schauen ist der erste, habe ich gesehen, der jetzt dann wieder läuft.
Das ist auch eine Wiederholung. Ist ja der deutsche Film, der auch für die Oscar-Preisverleihung 2026 als deutscher Beitrag nominiert ist. Ob es dann in die finale Auswahl dann auch kommt, das weiß man erst im Dezember, glaube ich, oder Ende November gibt es dann die finalen Oscar-Nominierungen. Aber das ist der deutsche Beitrag, den Deutschland eingereicht hat. Und ja, geht es um sehr anspruchsvoller Film auch, über verschiedene Frauen, die alle in der Altmark auf dem Vierseitenhof gelebt haben, verteilt über ein oder anderthalb Jahrhunderte. Und irgendwie ihre Leben dann doch miteinander verknüpft sind. Ne? Und man sieht eben verschiedene Frauen, Lebenswirklichkeiten, Perspektiven in diesen anderthalb Jahrhunderten. Man muss wirklich sehr gut aufpassen, weil es immer sehr viel springt und die Geschichten unterschiedlich erzählt werden und auch mal wieder zurückgeblendet wird. Aber wirklich sehr eindrucksvoll, krasse Bilder, krasse Lebenswelten, tolle Geschichten, einfühlsam, eindringlich, empfehle ich jedem. Das hat, glaube ich, also ein Kollege hat tatsächlich gesagt, er fand so einen deutschen Film hat es noch nicht gegeben. Ja, und das hat es eigentlich ganz gut beschrieben.
Na, dann muss man sich den unbedingt zu Gemüte führen, obwohl er ja relativ lang ist. 159 Minuten habe ich gesehen, ist der lang.
Ja, ja. Also man muss schon fast 3 Stunden dann hier auch nicht aushalten, aber durchhalten. Und für manche ist das auch schon ein Grund, vielleicht nicht reinzugehen. Das verstehe ich auch. Klar, 90-Minuten-Filme sind nur noch die Ausnahmen mittlerweile.
Ja, aber als ich mit Ronald über den Film gesprochen habe, sagte der, du kannst dir den Film angucken, aber die ganze Zeit, die ganzen 159 Minuten langweilst du dich keine einzige Sekunde.
Ja, das ist richtig, ja. Und eigentlich müsstest du ihn nochmal sehen, damit du alles verstehst. Also ich habe ihn tatsächlich nur einmal geschaut, aber die Verknüpfung, weil da wird auch nicht erzählt, wie sind die Frauen oder die Geschichten der Person miteinander verknüpft. Das heißt, du musst selber darauf kommen und es ist schon wirklich anspruchsvoll. Also fand ich jetzt. Ne? Und eigentlich müsste man ihn tatsächlich auch nochmal schauen, um das dann wahrscheinlich noch viel mehr zu sehen und zu begreifen.
Ja. Der läuft heute bis Sonntag um 15.30 Uhr. Und nächste Woche dann allerdings nicht mehr, ne?
Nee, genau, nur noch bis Sonntag.
Jetzt die drei Tage noch. Also wer sich unbedingt den Film angucken will, entsprechend der Empfehlung angucken sollte, der hat diese 3 Tage jetzt hier im Kinoclub die Möglichkeit dazu. Wir kommen zum nächsten Film.
Zweigstelle wahrscheinlich.
Wie du möchtest.
Den habe ich eben so ein bisschen angetriggert. Stell dir mal vor, du stirbst und landest dann im Jenseits. Aber das Erste, wo du dorthin kommst, ist in eine klassisch-deutsche Behörde. Ja. Und das ist in dem Fall die Zweigstelle Süddeutschland 3, Abschnitt 2. Ja. Deswegen heißt auch der Film Zweigstelle.
Ach so.
Es geht um 4 Freunde, Freundinnen und Freunde, die im Auto leider sterben. Und ja, dann in weißer Feinrippwäsche in einer bayerischen Jenseitsbehörde erstmal eine Wartenummer ziehen müssen. Und ja, dann von überforderten Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern nach und nach aufgerufen werden und dann über das Schicksal der Freundesgruppe entschieden wird, in welche Fachabteilung sie dann geschickt werden. Also Fegefeuer, Elysium, Wiedergeburt, alles ist möglich. Ne? Außer man hat keinen Glauben gehabt oder ist aus der Kirche ausgetreten, dann kommt man ins Nichts. Da ist aber dann die Frage, was ist, wenn im Nichts eben gerade einen technischen Defekt gibt, wie es in der Behörde eben manchmal der Fall ist.
Ach, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
dann ist die Frage, okay, was passiert? Und dann ja, wird's sehr lustig. Also man hat so einen tollen, man hat wirklich geschafft, eine tolle deutsche Komödie zu schaffen, die nicht irgendwie übertrieben ist oder klischeebehaftet, auch wenn man das natürlich bei so einer Behörde dann vielleicht hofft. Aber es ist wirklich auch, es ist natürlich auch viel schwarzhumorisch, aber eine wirklich tolle, mal wieder aus der Reihe fahrende deutsche Komödie, bayerisch. Ja. Bayerisch angehaucht, aber ist jetzt gar nicht so der Knackpunkt an der Geschichte. Ja, und ist auch vielfach jetzt schon auf Festivals gelaufen und wirklich auch gelobt worden und gute Kritiken bekommen.
Also das erinnert mich so ein bisschen an ein Buch, das wir später nochmal im Zettelkasten aufgreifen werden. Ein Buch, das den Titel trägt, wie Grischa mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste. Das hat so einen ähnlichen Charakter. Es spielt in einer Atmosphäre, die irreal ist, aber das, was da gespielt wird, ist durchaus real oder realistisch, sagen wir mal lieber.
Mhm,
mhm. Okay, ja, gut, das ist, kommt aber später noch.
Ich finde diese Verknüpfung sehr schön, dann irgendwie, okay, zu sagen, okay, wenn man im Himmel kommt in Bayern, dann muss man erstmal durch die Zweigstelle Süddeutschland und das ist ja irgendwie eine nette Idee. Erinnert ein bisschen, also der Regisseur hat das auch in einem Interview gesagt, diese Idee dieser ja so abstrusen Behörde als so Zwischenstation auf dem Weg in den Tod erinnert so ein bisschen auch an so Beetlejuice oder an Tim Burton, ne, das hat er auch selber gesagt. Aha. Und optisch wirkt das manchmal, der macht auch so Bilder immer sehr symmetrisch und lässt die auch blass wirken in den Filmen, also der Regisseur. Und das ist eindeutig so inspiriert auch von Wes Anderson, der immer so ein symmetrisches und sehr ausgestattetes Setting hat. Und das ist hier auch eben mit den Büros, mit der Zweigstelle, mit dem Amt und mit diesen sehr symmetrischen und starren Bildern.
Gut, auch interessant, auch sehenswert. Wir gehen also trotzdem weiter.
Wenn man Lust auf einen sehr lustigen Abend hat, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen.
Ja, danke. Wir gehen weiter.
Und wer Lust auf eher was Dramatisches hat, dem empfehle ich den Negotiator. Da geht es jetzt in die Richtung Thriller. Der startet jetzt auch die Woche neu bei uns. Und geht es im Fokus, steht eine Wissenschaftlerin und eine Whistleblowerin, Sarah Grant, das ist ein amerikanischer Film. Und die möchte gern ein geleaktes Dokument, weil sie jetzt immer wieder verfolgt wird, deswegen dann doch wieder in die Firma zurückbringen, dass die sich eigentlich, weil sie gestohlen hat oder das eben herausgebracht hat. Und da hat sie eben Negotiator, also das ist so wie so eine Art Verhandlungsführer, wie so ein Fixer, der so versucht, alles wieder ins Lot zu bringen, mit dem sie zusammen das dann versucht.
Mhm.
Ja. Also es geht um ein vertuschtes Gutachten aus einem Biotech-Unternehmen. Sie hat es rausgeschmuggelt und möchte es eben jetzt wieder, dadurch, dass sie sich bedroht und verfolgt fühlt, doch wieder zurückgeben. Und das ist dann eben Aufgabe vom Negotiator, der von dem Briten Riz Ahmed gespielt wird, der dann auch wieder versucht, das Ganze hinzubekommen. Es ist eine rein fiktive Geschichte. Also es gibt ja auch viele Whistleblower-Stories, die realen Vorbildern haben oder reale Geschichten verfolgen. Das ist tatsächlich, also hier bezieht sich der Regisseur David McKenzie tatsächlich nur dem Whistleblower-Szenario und will halt damit einen sehr raffinierten und wirklich auch sehr spannenden Thriller inszenieren. Und das macht ja auch mit total sehr tollen Ideen und Methoden, zum Beispiel wie denn der Negotiator versucht, Postsendung und verfolgbar zu machen. Es steht irgendwie Sarahs Verfolgern, die von der Firma scheinbar auch angesetzt sind, immer einen Schritt voraus. Der hat total tolle Ideen, wie er das Ganze wieder ins Lot bringt. Und so wird es wirklich sehr spannend. Und wird es aber nicht nur auf so eine sehr faktischen Ebene, sondern es geht auch sehr in das Persönliche. Aha. Also man sieht natürlich auch, klar, es gibt natürlich auch, kann man sich jetzt vielleicht denken, als erfahrener Kinogängerin, Gänger, es gibt natürlich auch irgendwie eine Grenzüberschreitung, dass er dann doch sich irgendwie eher ein bisschen angezogen fühlt, dass zwischen den beiden noch irgendwie eine Geschichte entsteht. Ja, und der schafft es ganz gut, der Regisseur, so die Möglichkeiten des Genres sehr auszuholen, höhlen und zu nutzen und auch bis zum Schluss immer noch mit neuen Überraschungen aufzutrumpfen.
Gut. Das war der dritte Streich. Und dann haben wir noch einen vierten, das ist eine Reprise.
Ja, und dann nochmal Wilma will mehr, liegt jetzt schon, ich glaube schon tatsächlich im August, das ist schon eine ganze Weile her, haben wir aber leider nicht nochmal ins Programm bekommen, einfach weil es auch ehrlich gesagt immer so voll war und so viele, also so voll im Sinne von Filmen, also jetzt im Herbst ist ja immer so eine Kinozeit, wo viele Filme sagen, okay, jetzt möchten wir auch gerne starten. Im Sommer ist ja eher lauter so bei manchen Filmen, da kommen nicht viele neue Filme raus, aber im Herbst ist das dann meistens so geballt. Mhm. Und dann ist man mit einem Saal oftmals auch ganz schön schwierig dran, wenn man viele Filme zeigen möchte. Ja. Und aus diesem Grund haben wir Wilma will mehr jetzt, nachdem der im August schon mal lief, zeigen wir ihn nochmal. Dort spielt Fritzi Haberland in einer Tragikomödie die Wilma, die Protagonistin. Und in der DDR groß geworden, war Maschinistin, Elektrikerin, Schlosser mit sehr guten Führungsqualitäten und zieht aber jetzt nach Wien und versucht dann so ein neues Leben irgendwie aufzubauen und versucht sich erstmal als Mädchen für alles in der Firma. Und ja, mal schauen, wie ihr das so gelingt und war eben wirklich auch sehr voll, ne? Mhm. Aber haben wir deswegen aus dem Grund jetzt nochmal reingenommen.
Okay. Ein schönes Programm, kann man dazu sagen. Und eins haben wir jetzt noch nicht erwähnt, dass nämlich von Montag bis Mittwoch um 14 Uhr wieder das Ferienkino stattfindet mit der Schule der magischen Tiere 4.
Genau, ist ja schon mittlerweile der vierte Teil. Also alle, die Kinder und Jugendliche in den letzten, sagen wir mal so 5 bis 7 Jahren großgezogen haben, werden an diesem Film, in dieser Filmreihe wahrscheinlich nicht rumgekommen sein, weil alle Kinder und Jugendliche das gerne schauen wollen, ja, die Schule der magischen Tiere. Ich glaube, mittlerweile schon der vierte Teil, ich glaube, der fünfte Teil ist jetzt auch schon in der Produktion. Ne? Also Das ist halt so eine deutsche, tolle, das deutsche Narnia, würde ich ja fast sagen. aber funktioniert ganz gut und ist super. Und wir hatten jetzt die Woche schon immer Montag bis Mittwoch, die 3 Tagen, hatten wir jeden Tag über 40 Personen hier, also Kinder mit ihren Eltern. Und bei einem 60-Personen-Saal ist das eigentlich eine tolle Auslastung gewesen jetzt an jedem Tag.
Ist das dann sehr laut?
Nee, die sind alle total ordentlich und lieb und die freuen sich. Wir haben so einen Aufsteller hier mit, wo die ganzen Tiere drauf sind von der Schule der magischen Tiere. Ja. Und dann standen die alle davor und haben Fotos gemacht und fanden das so toll. Und dann war auch, man denkt ja vielleicht, okay, wenn Kinder und Jugendliche da sind im Saal, aber der Saal war total ordentlich, die haben nichts gemacht, das war total sauber. Die bringen alle ihre Gläser wieder mit, das war total süß, haben das dann wieder zur Bar gebracht. Also ich war total begeistert.
Wunderbar, toll. Okay, das ist das Programm und ich kann dich nicht entlassen, ohne nicht nochmal auf einen Geburtstag hinzuweisen, der an einem 9. Oktober stattfindet. Nämlich im Jahre 1906 ist Wolfgang Staudte geboren worden. Der Regisseur der Nachkriegszeit gewissermaßen, der einer der ganz, ganz wenigen Regisseure, der einen Blick in den Nationalsozialismus unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg hineingetan hat.
Der hatte auch Untertan.
Der Untertan ist verfilmt worden von ihm, ja, von Heinrich Mann, Roman. Dann ist der überhaupt erste deutsche Spielfilm nach dem Zweiten Weltkrieg von ihm gedreht worden. Die Mörder sind unter uns, heißt er. Der ist damals von der sowjetischen Militäradministration in Deutschland auch unterstützt worden.
Ah, mit Hildegard Knef damals, ja, stimmt.
Ja, also Das war der und er ist dann in den Westen, also in die Bundesrepublik Deutschland gewechselt, war da aber allerdings auch am Anfang nicht übermäßig erfolgreich und hat dann aber einen Film gedreht, der wieder sehr erfolgreich war und auch einer 1959 war, dass der sich mit dem Nationalsozialismus heftig auseinandergesetzt hat. Rosen für den Staatsanwalt heißt der. Sehr sehenswert. Alle diese Filme sind sehr sehenswert, finde ich jedenfalls. 1906, er wird nächstes Jahr, wäre er 120 geworden. Vielleicht ist das ein Anlass, mal einen Blick zurück auch durch euch zu tun.
Es gibt auch im Frühjahr oder im Januar gibt es am 27. und 28. passend dazu jetzt einen, nennt sich Augen auf Kinotag. Wird wahrscheinlich aber im Sinister komplett stattfinden, besteht auch eher für Schulen gedacht und ist ein Tag, ein Kinotag zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus.
Ja.
Und da wird es mehrere Filme geben, die sich irgendwie auf eine bewegende Weise mit der NS-Geschichte und dem Holocaust auseinandersetzen, organisiert von der Schulkinowoche in Thüringen. Und da wird es auch Filmgespräche geben mit Podiumsdiskussionen. Aber ich glaube, wird wahrscheinlich nur im Sinister sein. Genau, ja. Aber das für Schulklassen vielleicht interessant. Also 27. 28. Januar, Augen auf Kinotag. Eben genau für die Opfer des Gedenkens des Nationalsozialismus. Mhm.
Ja, und Wolfgang Staudte hat einen Satz gesagt, den ich jetzt zum Schluss dieser Unterhaltung dann noch anbringen möchte, weil ich ihn so toll finde. Er hat nämlich gesagt, es ist schwer, die Welt zu verbessern mit dem Geld von Leuten, die diese Welt in Ordnung finden.
Ja.
Da kann man drüber nachdenken. Wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht weiter drüber zu reden. Das ist jedenfalls wirklich bedenkenswert.
Ja.
Okay, Felix, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung der Filme. Ich komme dann nachher im Programm nochmal drauf zurück, was in dem anderen Erfurter Kino läuft. Da gibt es auch neue Vorstellungen, die neu anlaufen. Und wir hören uns dann irgendwie in den nächsten Wochen wieder. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, Felix. Tschüss.
Ich danke dir auch. Ich hatte noch eine Sache, ist mir noch eingefallen. Passend zum Radio, die Musik nämlich bei Zweigstelle, bei dem süddeutschen Behördendrama oder Behördenkomödie, die Musik kommt von Roy Bianco und die Abruzzati Boys. Ach. Die haben zum Beispiel jetzt in diesem Jahr beim Brückenfest in die aufgetreten und ja, passt ja vielleicht auch zum Radio, vielleicht hören wir die ja nachher nochmal.
Da muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege, das weiß ich nicht so ganz genau.
Da habe ich jetzt ein bisschen über...
Du hast mich überfallen, ja, natürlich. Ist ja auch deine Aufgabe mit, klar. Und genau. Ich spiele jetzt eine Musik, die passt thematisch zwar nicht ganz dazu, aber sie ist schön. Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Tschüss, Felix.
Bye, bye.
Put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. That you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go?
that you don't know what you've got till it's gone. We paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. We paid paradise, put up a parking lot. We paid paradise, put up a parking lot.
Up a parking lot.
Und weil ich es nun mal in dem Gespräch mit Felix gerade eben schon erwähnt habe, folgt jetzt im Anschluss der Zettelkasten, den Roman wieder beigesteuert hat. Roman, vielen Dank dafür.
Bei uns geht es heute um...
Schönes Licht.
Ja. Nee.
Gelb.
Hoffnung.
Leuchtend blau.
Dreckig gelb mit weiß gestreift und dazu
schwarz,
auf jeden Fall schwarze.
Mit weißer Schrift.
Sehr spannend, sehr schön.
Ja. Hm. Cover.
Auch Hardcover.
Ganz kleines Heftchen, nicht sehr dick.
Hosen.
Der Realität.
Kiwi.
Totenfrau.
Totenfrau.
Neid.
Genau.
Krimis.
Eine Mörderin.
Titel eines Buches.
Russland verstehen oder sonst was.
Der Gewinn. Die
Dicke Dax. Ich weiß gar nicht, was das ist.
Genau,
Roman.
Eigentlich schön.
Muskel und Dystrophie.
Und
gequirlter Unsinn.
Ja, und ganz zum Schluss, also so als Schmeckerchen obendrauf.
Kleine Schokoladentäfelchen.
Oder einen Erfurt-Zauberbecher.
Kleinen Präsentchen, nicht sehr dick.
Und auch...
Der Zauberbecher.
Zauberbecher.
Ja.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
In unseren berühmten Zettelkästen. Tout à l'heure. Und jetzt, wo ich den Trailer höre, fällt mir ein, das Jahr geht ja bald wieder zu Ende oder es neigt sich langsam an Ende. Wir sind in dem letzten Quartal. Und ich glaube, voriges Jahr schon haben wir gesagt, aber nächstes Jahr machen wir einen neuen Trailer. Aber dann kann man auch zum Glück auch Menschen zu Sandra zum Beispiel in den Buchladen, in dem Sandra arbeitet, und haben gesagt, nee, bitte mach das nicht, der Trailer.
Ach, wirklich?
Ja, aber wie gesagt, sobald wir Zeit haben, machen wir das mal. Ja.
Der muss dann mindestens so schön werden wie der alte.
Ja, aber wir müssen, es muss anders, ja, genau. Gar nicht wie, vielleicht, naja, es sind eben andere Stimmen auch mittlerweile. Ne? Der Trailer ist wie alt, 2011 oder so.
Das ist dicke.
Mein Gott, 2011, da waren wir doch noch gar nicht volljährig. Ja, okay. Genug des Ganzen. Wir haben Zettelkastenzeit und zu Gast im Studio ist Katja. Hallo Katja.
Hallo Roman.
Du warst damals ja auch schon dabei. Da gab es
ja
dann diese Runden,
genau,
wo wir zu dritt auch immer gemacht hatten.
Richtig.
Also nicht die großen, sondern da warst du mit Sandra oder du mit Vivian immer
genau.
da. Und da
mhm.
Genau, und da wurden Bücher hin und her besprochen noch.
So war das. Das ist schon eine Weile her. Und dann habe ich
schlecht.
Eine lange Pause eingelegt, leider.
Ja, aber
jetzt bin ich wieder da.
Ja, okay. Hast du auch dein Berufs- oder dein Arbeitsfeld gewechselt zumindest.
Richtig.
Hin und her. Also zumindest, genau,
ja.
Hast dich jetzt mehr dafür hingegeben, dass Menschen nicht nur Bücher lesen, sondern auch erleben dürfen in
Richtig,
der Herbstlese.
Das hast du schön gesagt.
Die ja gerade auch im Laufen schon ist, die Herbstlese.
Genau.
Und regelmäßige Radio-Freihörerinnen und Hörer werden auch immer wieder jetzt erfahren, was in der Herbstlese zu erleben sein wird.
Auf jeden Fall.
Die Autorinnen und Autoren, sind eigentlich auch internationale Autorinnen bei der Herbstlese dabei oder ist das eher gar nicht so cool?
Doch, ab und zu. Also ich hatte bei den Jugendbüchern, hatte ich schon ab und zu mal internationale Autorinnen. Das ist immer toll. Ja.
Das wollte ich gerade sagen. Jugend, das ist Wahnsinn. Ne? Die Jugendbücher, also ich sehe das auch im Buchläden, dass diese englischsprachigen
Wahnsinn.
Immer wieder wachsener. Man sieht vor allen Dingen diese Coming-of-Age-Geschichten,
ja.
Jugendbücher. Ich habe jetzt auf einem Flohmarkt ein Buch gekauft, weil mich das interessiert hat, von der Stadt Hildburghausen in Sonneberg. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, Hase und ein Wolf, oder Fuchs und Hase sagen sich hier guten Nacht, heißt das dann, bla bla bla. And they go to South Thuringia, da geht es praktisch für Kinder ab 6 Jahre, ist das diese Geschichte, sie Thüringen erzählt mit Grenze, mit allem drum und dran, ist vom Fuchs und Hase, immer auf Englisch für Leute, die eben jetzt aus England kommen oder englischsprachigen Raum oder Kinder, die vielleicht gerne Englisch sprechen.
Siehste? Ja, das,
ich
also
klasse.
Ich bin leider da ein bisschen raus. Ich kann auf keinen Fall was auf Englisch lesen. Finde ich immer toll, wenn unsere FSJler*innen das so erzählen. Ja, ja, das habe ich im Original gelesen. Und
deswegen bleiben Hammer. Die auch alle nicht hier. Gell? Die haben ja die ganze Welt vor sich.
Eben. Das war anders, aber das ist eine schöne Überleitung zu dem ja, Buch, was ich heute
genau. Ein Buch von, es ist nicht Jacob Hein, es ist Jakob Hein.
Ja, Jakob Hein, richtig. Psychiater und Autor und immer wieder gerne auch einer unserer Herbstlesegäste aktuell oder nicht aktuell, aber im vergangenen Frühjahr war er da zur Frühlingslese und hat seinen Roman Wie Grisha mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste, bei uns vorgestellt. Was für ein toller Titel.
Und du hast das Buch, du hast es uns vorher schon in unserer Gruppe geschickt, so das Bild. Und ich dachte, wieso stellt die so ein altes Buch vor? Das Buch ist mir so präsent. Ich habe es nicht gelesen, aber der Titel, das stand schon immer bei mir auf der Liste. Und es kommt mir gerade vor wie eine Ewigkeit, aber es ist tatsächlich erst im Frühjahr erschienen.
Richtig.
Aber wahrscheinlich war es auch so präsent in den Fachmedien, dass man...
Genau, das ist, da konnte irgendwie fast keiner dran vorbei. Und weißt du, warum dir das vielleicht auch bekannt vorkam? Weil eine Friedenstaube drauf ist. Und wir ja mit Friedenstauben aufgewachsen sind.
Könnte ja, aber unsere Friedenstauben sahen nicht so... So künstlerisch aus.
Kein Hanfblättchen im Schnabel.
Nein. Aber wunderbar, auf jeden Fall. Und es hat mich erinnert, es gab ein Buch oder einen Film, ein ganz alter Film. Da ging es die Blabla von Kummerow.
Ja, die Heiden von Kummerow.
Die Heiden von Kummerow. Ja, und da war eigentlich derjenige, der eigentlich auch der friedlichste Typ war, war Krishan.
Aha,
siehst du. Krishan war praktisch der Schäfer, der mal eingekauft wurde, so ein Staatenloser, der mal eingekauft wurde. Und da hatte ich immer dieses Buch, wenn von dem Buch gesprochen war, hatte ich immer diesen Krishan im Kopf. Warum auch immer.
Siehst du, es hat sich bei dir festgesetzt, ja.
Jakob Hein. Wie heißt Krishan? Weltfrieden auslöst.
Krishan ist ein Absolvent. Also das Ding spielt, diese Geschichte ist angesiedelt Mitte der 80er Jahre in der DDR. Krishan ist Absolvent der Hochschule für Ökonomie Bruno Leuschner und zieht gerade von Gera nach Berlin, um dort bei der staatlichen Plankommission anzufangen. Er ist unglaublich hochmotiviert, ein richtiger Jungsozialist, der fortan im fünften Stock für die Beziehungen zu den eher kleinen Bruderländern zuständig sein wird, also mit seinem Chef zusammen. Und der Chef setzt ihn erstmal ins Büro und sagt, ja, ja, arbeitet euch erstmal ein. Und Grisha steht nach einer Stunde beim Chef im Büro und sagt so, und was mache ich denn jetzt? Ich würde mich jetzt gerne einarbeiten. Und er so, oh, eigentlich sollst du hier erstmal ein bisschen ankommen und wir haben eigentlich gar nichts weiter zu tun, weil ja, Namibia und Ghana und Afghanistan, die haben eben auch nicht, die haben keine Ressourcen, mit denen wir hier irgendwie Handel treiben können. Und Grisha, okay, gut, naja, dann arbeite ich mich mal hier so ein bisschen ein. Und er findet tatsächlich eine Ressource, die spannend sein kann, nämlich Hanf, also Cannabis, Medizinalhanf genannt. Und er hat eine absolut geniale Idee. Die DDR soll sie in großem Umfang kaufen und gegen Westgeld in die BRD verkaufen. So. Und das spinnt er sich wirklich so schön zurecht, dass die dann sagen, okay, also das hört sich irgendwie sogar machbar an. Los, wir fahren da jetzt hin. Und dann fährt eine Delegation los aus Stasi-Mitarbeiterin, so eine Oberkommissarin, Obergenossin da. Eine Biologin, Frau Frühling, Grisha und der Chef. Und die bringen da irgendwie so einen Tonfilmkoffer mit hin als Geschenk mit Solo-Sani. Und dann sagt der Chef, das ist aber ganz schön gewagt, gell, was du da jetzt hier so anbringst als Gastgeschenk. Warte. Und Grisha.